dieses Verständnis, ja, des Kaisers neue Kleider. Mit den neuen Kleidern hast du auch eine neue Marke und das funktioniert nicht und wird falsch eingeschätzt.
Wenn ich einen Neuanfang aufsetzen möchte, auch intern, dann ist doch trotzdem so ein Umbranding erstmal der richtige Schritt, weil wenn ich so weitermache wie bisher, dann ist es vermutlich schwierig und sage, hey, wir haben jetzt die gleichen Kleider an, aber der Körper hat sich verändert.
Doppelblick Employer Branding. HR trifft Marke. Zwei Ansichten, ein Thema mit Jürgen Gietel und Stefan Scheller.
Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Doppelblick Employer Branding. HR trifft Marke. Zwei Ansichten, ein Thema. Mit dir, lieber Jürgen.
Und dir, lieber Stefan.
Jawohl, genau.
Hallo.
Manchmal habe ich schon überlegt, ob ich sagen soll, willkommen, liebe Markenfetischisten, ja, aber das ist wahrscheinlich so ein bisschen zu provokativ, aber ich glaube, wer uns so ein bisschen folgt in den letzten Ausgaben, hat schon gemerkt, dass wir extrem in den Bereichen Corporate Brand, Marke und Employer Brand wildern und immer auf der Suche sind nach spannenden Themen. Und jetzt ist mir eine Marke begegnet, ich weiß nicht, kennst du BrewDog?
Natürlich.
Jawohl, und für all diejenigen da draußen, die jetzt noch nicht BrewDog genau kennen und sagen, was hat das jetzt heute mit dieser Folge zu tun? Das ist so eine selbsternannte Punk-Brauerei, ja, das heißt, es geht um Bier, es geht um fancy Aufbereitung, Vermarktung dieser Marke. Und da gab es eine ganze Reihe von krassen Marketingentscheidungen, die so ein bisschen vergleichbar sind wie, ich sag mal, United Colors of Benetton. Ja, da hat jeder so ein Bild von der Marke, die man dadurch, dass man sie versucht hat aufzupeppen, provokativ zu positionieren, relativ weit gefallen ist. Und das Ganze hat auch einen Employer Branding Aspekt bekommen. Es gab 2021 wohl intern große Probleme, die auch medial gegangen sind von Mitarbeitenden, die sich beschwert haben und gesagt haben, ja, es wird ja eine Kultur der Angst gefördert. Ja, Mitarbeiter werden schikaniert, wie Objekte behandelt. Das sind also alles Zitate. Es wurde auch bei Gesundheit und Sicherheit geschlampt. Das ist natürlich bei einem Lebensmittelbetrieb auch extrem schwierig und toppt dann in so Aussagen wie Wachstum um jeden Preis galt für das Unternehmen schon als oberste Priorität immer. So, das heißt, das ist natürlich ganz, ganz schwerwiegend. Und jetzt 2024 ist was passiert. Der CEO ist zurückgetreten. Man hat versucht, sich hier auch intern erstmal neu aufzustellen und hat das Ganze jetzt 2025 mit einem kompletten Marken-Rebrand versehen. Und das führt uns wahrscheinlich jetzt zu deiner These, lieber Jürgen, oder?
Ja, vielleicht noch vorab, was ganz spannend natürlich an der Marke ist. Die war lange Zeit Vorbild für viele Brauereien. Ist aus der Craft-Bier-Szene entstanden. Und Craft-Bier sagt ja schon, ne, handwerklich gebrautes Bier wird zu einer globalen Marke. Das beißt sich an sich ja schon. Die haben jetzt alle Wachstumsschmerzen erlebt, die man sich so vorstellen kann. Ja. Und ist jetzt gemündet in dem, was du gerade berichtet hast. Und der Ausweg ist dann immer, jetzt branden wir mal um. Ja, um das alles abzulegen, was da so an Negativem ist. Und es ist so, wie wenn du sagen würdest, na, jetzt lege ich mal den alten, abgenutzten Mantel, ja, die alte Hülle ab und ziehe einen neuen Mantel oder ziehe neue Kleider an. Und das ist genau, führt zu meiner These, sondern es werden die Mitarbeiter am Ende nicht ausreichend berücksichtigt, ja, und der Inhalt dieser ganzen Marke, der natürlich im großen Maße ja von den Mitarbeitern abhängt, natürlich auch von den Leistungen, die die Mitarbeiter produzieren, sondern es ist so dieses Verständnis ja, des Kaisers neue Kleider. Mit den neuen Kleidern hast du auch eine neue Marke und das funktioniert nicht und wird falsch eingeschätzt.
Jetzt muss man natürlich ehrlicherweise sagen, dass die allerwenigsten, vor allem denke ich mal, in Deutschland jetzt mitbekommen haben, was da tatsächlich passiert ist im Hintergrund, was das Thema Arbeitgeber von BrewDog, also BrewDog als Arbeitgeber angeht, ja, sondern man hat wahrscheinlich einfach nur gemerkt, hey, das Bier, das sieht jetzt anders aus, man tritt irgendwie anders auf, das heißt, die Corporate-Wahrnehmung ist schon eine andere und da vielleicht gleich mal die Frage, ist es denn überhaupt leicht, so ein Umbranding vorzunehmen? Ich stelle mir das ja erstmal sehr, sehr schwierig vor, ne?
Es ist erstens schwierig, es ist natürlich auch mit unglaublich großen Gefahren versehen, weil wir wissen ja, wie wichtig es ist, dass du in den im relevant Set, wie wir Marketingleute sagen, ja, ich bin ja Markenmann,
ja.
Eher ironisch gemeint, aber natürlich geht es darum, als Marke verfügbar zu sein. Wir sprechen da von mentaler Verfügbarkeit, weil das hat Auswirkungen aufs Wachstum. Wenn du also mit einem neuen Look anfängst, heißt es oft auch, dass du von vorne anfängst, in diese Mental Availability zu kommen, also mental verfügbar zu sein bei den Interessenten von Bier und auch bei den Kunden. Also ist es mit hohen wirtschaftlichen Risiken verbunden. Und die Frage ist, welche Effekte soll es denn eigentlich erzielen? Und von daher ist es weit komplizierter, als man meinen mag. Jetzt ist der reine visuelle Umbranding-Prozess auch schon kompliziert, weil du alles neu gestalten musst. Ja, da wissen dann Designer auch, wovon ich rede. Aber was die Führung des Unternehmens betrifft, was die und dann die Wirkung bei den Kunden, das ist brutal.
Ja, aber jetzt muss man natürlich trotzdem mal positiv sagen, naja, wenn ich einen Neuanfang aufsetzen möchte, auch intern, dann ist doch trotzdem so ein Umbranding erstmal der richtige Schritt, weil wenn ich so weitermache wie bisher, dann ist es vermutlich schwierig und sage, hey, wir haben jetzt die gleichen Kleider an, aber der Körper hat sich verändert. Also ist es nicht sogar sinnvoll zu sagen, wir nutzen so ein Rebranding, um dann auch zu signalisieren nach innen, wir wollen hier Veränderungen vornehmen?
Ich glaube, umgekehrt ist das Wirkungsvollere. Das Umgekehrte nämlich zu sagen, okay, wenn wir unsere Marke verstanden haben, ja, wenn wir wissen, was uns wirklich ausmacht, ja, was an unserer Leistung ist denn spezifisch, was an unserer Zusammenarbeit ist spezifisch, was an unserer Gründungsidee, an der Art, wie man mit dem Produkt Bier umgeht, wie man mit den Kunden umgeht, wie man in der Kommunikation umgeht, was ist denn da spezifisch? Da reicht es vielleicht auch nicht zu verstehen, wir sind rebellisch, ja, es alleine reicht eben nicht. Sondern wenn man das verstanden hätte, könnte man ja jetzt in die Ursachenforschung gehen und sagen, warum sind wir denn so geworden, wie wir geworden sind? Wo sind wir denn da vielleicht falsch abgebogen? Und was könnten wir denn tun, um in einer neuen Zeit, und neue Zeit heißt halt, wir sind halt breiter, wir sind halt bekannter, wir sind halt größer, wie wir in dieser neuen Zeit trotzdem das leben können, was wir sind. Und sich damit auseinanderzusetzen, das umgeht man oft dadurch, dass man sagt, na erst, jetzt geben wir uns mal neue Kleider, geben wir uns einen neuen Look oder gehen mal zum Schönheitschirurgen, ne, und machen jetzt mal irgendwie die Brüste ein bisschen größer und die Lippen ein bisschen dicker oder die Männer lassen sich das Fett absaugen oder sonstiges. Wenn du das machst, ohne dich erkannt zu haben, ohne geklärt zu haben, warum du dich so entwickelt hast, wie du dich entwickelt hast und wo du vom Weg abgekommen bist, wird es nichts bringen, weil du wirst wieder vom Weg abkommen. Ja. Also musst du innen anfangen, du musst bei den Mitarbeitern anfangen. Natürlich ist es ja auch so, wenn du wächst, hast du vielleicht auch neue Mitarbeiter mit einer neuen Persönlichkeit, neuen Mix von Wertesets, die da zusammenkommen. Wahrscheinlich muss man dann das mal festhalten und sagen, okay, was macht uns denn aus? Ja, wie wollen wir in Zukunft sein? Wie wollen wir arbeiten? Wie können wir auch sein? Was bleibt? Was von dem bleibt? Was macht uns glaubwürdig? Und das kann ja dann daran münden, dass man sagt, na, jetzt müssen wir uns eben auch im Look leicht anpassen, ob das dann schon Umbranding ist.
Bleibt also wir sind ja insofern auf einer Linie, dass wir immer sagen, die Macht der Marke kommt von innen. So, da sind wir voll beieinander. Jetzt sage ich aber trotzdem provokativ an, aber jetzt stell dir mal vor, wir reden hier über eine toxische Kultur, wir reden über Führung. Mit dem Wissen, dass eine Veränderung im internen organisatorisch mit Blick auf die vielleicht seit Jahren gelebten Werte auch Jahre dauert. Ja, das hält eine Marke im Außenverhältnis, die quasi so weitermacht, ja auch gar nicht aus. Also ist es nicht sinnvoll zu sagen, natürlich, dann tun wir das, was wir als erstes viel leichter können, nämlich uns optisch nach außen verändern für all diejenigen, die das auch gar nicht mitbekommen haben, erhalten damit quasi schon mal ein neues Kleid und versuchen dann intern in dieses Kleid hineinzuwachsen?
Naja, du musst dir vorstellen, es hat zwei Gefahren. Gefahr eins ist, die Marktgefahr, die ich gerade schon genannt habe, Kunden finden mich nicht mehr. Kunden finden mich vielleicht auch nicht mehr gut, weil ich weiß ja gar nicht, wie das ankommt, was ich da tue. Also ich habe eine hohe wirtschaftliche Gefahr. Das heißt, ja, selbst wenn es intern dann alles funktionieren würde, ich spiele am Markt keine Rolle mehr. Das finde ich mal das allererste ganz große Risiko. Und das tue ich aufgrund interner Querelen, die außen noch gar nicht angekommen sind. Also von daher hochfragwürdig. Weiter Punkt ist, ich kenne jetzt keine Marke, die negativ definiert ist, sondern Marken sind immer positiv definiert. Ne? Was macht uns aus? Was macht uns besonders? Was macht uns einzigartig? Und so weiter. Das sind alles positive Dinge. Und wenn ich jetzt sage, was macht uns toxisch, dann stellt man fast immer fest, dass man eben gerade nicht so agiert, wie es die Marke definiert hat. Das heißt, der viel größere Effekt wird sein, sich damit zu beschäftigen, wer man ist und wie man das wieder sauber lebt. Und dann wird man automatisch auch nicht, dann ist man nicht mehr toxisch. Dann hat man eine Kultur, wo alle verstanden haben, was einen ausmacht, wie man zusammenarbeitet, wie man sich gegenseitig stützt, wie man eine Gemeinschaft ist, wie man eine Kultur entwickelt, die positiv ist. Ja, wenn man den Kulturbegriff hernimmt, ein spezifisches Gemeinschaftswerk, dann merkt man wieder, okay, wir entwickeln eine Kultur, wo wir eine Gemeinschaft sind und wo wir spezifisch, also auf unsere Art und Weise zusammenarbeiten. Das heißt, damit kannst du das eigentlich viel besser zeigen, weil du nämlich darstellen kannst, in der Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern, vor allem auch mit Führungskräften, warum sind wir denn toxisch geworden? Antwort, weil wir nicht mehr nach dem gehandelt haben, was für uns eigentlich ausmacht. Und das ist immer wirkungsvoll. Jetzt habe ich aber noch ein Gegenbeispiel, nämlich wo man umgebrandet hat, sehr, sehr erfolgreich, wo ein Unternehmen gesagt hat, unsere Strategie entwickelt sich von einem Pharma zu einem Technologieunternehmen. Ja, die Marke Merck ist ja auch überall, wahrscheinlich bei unseren Zuhörern auch ein bekannter Case. Man sieht mal, Wahnsinn, ne, wie die jetzt auftreten, total modern und ganz anders und mit hoher Aufmerksamkeit und so weiter. Und da gibt's aber eben eine andere Geschichte. Nämlich dort hat man gesagt, ne, wir verändern nicht unseren Kern, sondern wir verändern unsere Ausrichtung. Und wir wollen praktisch unseren Kern leben auf die neue Art und Weise, auf diese neue Ausrichtung hingerichtet. Wir wollen aussehen wie ein Technologieunternehmen, der aber unserem Kern entspricht. Jetzt haben die einen Markenkernwert, der heißt mutig. Also bin ich natürlich auch in der Lage, mutiger aufzutreten. Und das kann ich den Mitarbeitern nach innen wunderbar erklären. Und dann macht sowas auch Sinn. Aber auch dort war es so, es sind erst die Mitarbeiter mitgenommen worden und überzeugt worden. Und dann ist man erst nach außen getreten.
Jetzt lass uns trotzdem mal, ich will einfach noch ein bisschen challenge, vielleicht auch um der Challenge willen, ja. Jetzt gibt's natürlich auch Unternehmen, die auch in so eine Transformation einsteigen und sagen, hey, unsere Arbeitgeber-Markenpositionierung, wenn wir die Menschen weiterhin anziehen, die wir bisher gut fanden oder die bisher da sind, dann wird es schwierig, ja, dann schaffen wir es nicht. Das hat jetzt noch gar nicht mal was mit Umbranden zu tun, sondern das heißt einfach auch mit Cultural Change was zu tun. Auch da kann man eine Arbeitgebermarke ja im Soll positionieren, im Sinne zu sagen, wir haben ein Zielbild, dahin wollen wir uns entwickeln und dann aber auch ganz ehrlich damit umgehen und sagen, da sind wir nicht, ja. Also das, liebe zukünftigen Mitarbeitenden, das ist unser Zielbild, wir stehen heute noch nicht ganz an diesem Ziel. Du bist genau deswegen wichtig, damit wir diesen neuen Spirit ins Unternehmen bringen, fang bei uns an. Wäre doch jetzt eigentlich auch hier eine Möglichkeit zu sagen, hey, wir haben einen Status quo, der gefällt uns nicht, wir wollen uns verändern, wir gehen mit dem neuen Branding, mit dem neuen Zielbild, mit der neuen Arbeitgeber-Markenposition nach draußen, mach mit, da wollen wir hin. Wie siehst du das?
Das ist ich glaube, das ist sogar der richtige Ansatz und es widerspricht sich nicht. Das heißt, die Frage ist nur die Frage der Reihenfolge und der Dosis. Weil ein Punkt ist ganz wichtig. Das hat übrigens gar nicht zwingend was nur mit Markenführung zu tun, sondern das hat was mit unserem ganzen soziologischen Aspekten in dem, wie wir als Gemeinschaft agieren, als Menschen, auch mit psychologischen Effekten zu tun, nämlich die Frage der Brüche. Ja, also mache ich so eine Weiterentwicklung mit Brüchen oder ohne Brüche. Das ist mein erster Punkt. Der zweite Punkt ist der Grad der Veränderung. Weil der Grad der Veränderung im Auftritt, im Außen, in der Hülle, sollte sich immer orientieren am Grad der internen Veränderung. Und der sollte sich danach richten, wofür wollen wir denn in Zukunft stehen? Also das ist die erste inhaltliche Auseinandersetzung. Das kann ja schon so passieren, dass man da übrigens auch die Mitarbeiter mit einbezieht. Wie stark hängt immer so ein bisschen dann davon ab, auch wie man führen möchte. Das ist auch in jedem Unternehmen unterschiedlich. Aber der Punkt ist der, wir stellen einfach fest, also in wirklich über 20 Jahren Markenarbeit, wo wir viele solche Fälle begleitet haben, war immer klar, dass Marke eigentlich so ein bisschen die Brücke sein kann. Das heißt, wo kommen wir her und wo wollen wir hin? Und wie können wir das auf eine Art und Weise machen, dass wir selbst uns glauben, dass unsere Mitarbeiter das uns glauben, dass unsere Kunden uns das auch glauben, aber es trotzdem mit vielleicht einer starken Veränderung einhergeht. Die Beobachtung ist aber in der Realität, dass das am besten gelingt, wenn man jetzt nicht sagt, pass auf, wir müssen unsere ganze Persönlichkeit verändern, sondern die Art, wie wir die Persönlichkeit ausleben. Und das merken wir doch bei uns Menschen auch. Natürlich haben wir uns total verändert, wenn wir uns damit beschäftigen, wie wir vielleicht als Jugendliche waren oder als junge Erwachsene, ja, und jetzt vielleicht ein bisschen schon gereift sind. Dann ist die Frage, haben wir unser komplettes Wertesystem über den Haufen geworfen? Haben wir unsere komplette Persönlichkeit über den Haufen geworfen? Oder sind wir, wenn wir so in uns ruhende Persönlichkeiten sind, ja, so authentische, starke, charismatische Persönlichkeiten, dann sind das die, die sich Stück für Stück weiterentwickelt haben, die natürlich mit der Zeit gegangen sind. Ja, wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Aber die sich eben nicht so weit verändert haben, dass man sie nicht mehr erkennen würde.
Das führt mich eigentlich schon gleich zu dem, was mir im Kopf rumgeht, zu so einem Learning, was ich aus der Folge jetzt mit rausziehe. Ich fand den Gedanken von dir extrem spannend, zu sagen, ja, ich muss mich intern gar nicht umbranden, sondern ich muss eigentlich selbst erkennen, das war so ein ganz wichtiger Punkt, dass ich vielleicht bisher schon nicht im Rahmen meiner bestehenden Markenpositionierung agiert habe. Und ich bleibe mir quasi treu und sage, ich will da wieder zurück, ja, und nicht, weiche nicht aus auf irgendein anderes Branding intern, was ja auch sehr schwer dann zu kommunizieren und nachzuverfolgen. Das fand ich einen unheimlich spannenden Punkt. Mhm. Was ist dein Learning, Jürgen?
Mein Learning ist, dass es, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, wo will und muss man hin und seinen Weg danach plant und dass aber man vermeiden sollte, davon zu laufen. Vor der Realität, sondern es muss sich mit der Realität auseinandersetzen.
Sehr schön. Ich glaube, es war mal wieder ein sehr eindrucksvolles Live-Beispiel, was so draußen in der Markenwelt passiert. Und wer da mehr davon haben will, wir nehmen natürlich weitere Folgen auf von Doppelblick, Employer Branding, HR trifft Marke, zwei Ansichten, ein Thema. Und ich bin schon ganz gespannt auf die nächste Folge und wünsche dir bis dahin, Jürgen, ganz viele tolle Markenerkenntnisse und Erlebnisse.
Dankeschön, das wünsche ich dir auch und ich bin unglaublich dankbar für deine Challenges, weil die zeigen, dass man das nicht an der Oberfläche beantworten kann, sondern dass man sich intensive Gedanken machen muss, um dann den eigenen richtigen Weg zu finden. Und das macht mir, wie immer, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Folge. Mach's gut.
Absolut.
Doppelblick Employer Branding ist ein Podcast von Jürgen Gietl von der Unternehmensberatung Brandtrust und Stefan Scheller vom HR-Praxisportal perseblogger.de. Produktion Eva Stockhausen. Redaktion Alma Prüfert, Jürgen Gietl und Stefan Scheller. Sprecher Colin Fernando. Das bin übrigens ich. Um keine Folge mehr zu verpassen, abonniert den Podcast und folgt uns unbedingt auf Social Media.